Chemie kennt keine Liga, der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Sehr schön.
Wir sind Schalke!
Fabian ist in bester Stimmung, Vorbesitz Fabian Wöfling, Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung, HFC-Experte. Und der hat sich sehr gefreut. Am Wochenende wurde ausgelost. DFB-Pokal. Aber jetzt machen wir erstmal noch ganz kurz, bevor wir dazu kommen, machen wir erstmal noch ganz kurz die allgemeinen Sachen. Heute ist der 8. Juni und wir haben heute eine bisschen besondere Folge. Wir machen jetzt ein kurzes Update zu allem, was beim HFC so passiert ist. Und dann gehen wir über zu unserer Saisonabschlussbesprechung, könnte man es nennen. Nein, eigentlich Zeremonie. Wir haben nämlich Awards verliehen, das haben wir schon vorher gemacht, also nicht heute direkt, nicht heute am 8.6., sondern schon in der vergangenen Woche. Deswegen machen wir das am Ende dann dran. Und da sind dann auch Tobias und Chris mit dabei, die natürlich auch Awards verleihen.
Ja, teilweise in Urlaub, deswegen konnten wir uns nur letzte Woche nochmal in voller Blüte zusammenfinden.
Genau, die Ferienplanung stand dem entgegen, dass wir uns heute alle zusammentreffen. Aber trotzdem Update. Und jetzt kommen wir zu dem los, was, wir hatten schon vorher kurz gesprochen, eigentlich so besser geht's fast nicht.
Besser geht's nicht.
DFB-Pokal, erste Runde, HFC spielt zu Hause gegen Schalke 04.
Ciao. Ja, okay. Nee, also das ist wirklich ideal. Also es ist ja immer, wenn man sich so vorher ausmalt, was will man haben, ne? Also kann man natürlich sagen, klar, wir wollen die Bayern. Aber dann kommen die Bayern, du siehst da einmal Harry Kane, kriegst in 10 Minuten einen Hattrick reingedengelt und dann war es das auch wieder.
Genau so wäre das gelaufen.
Bei Schalke, geiler Name.
Die haben zumindest keinen Harry Kane.
Die machen die Bude voll, also das Stadion wird auf jeden Fall ausverkauft sein. Könntest wahrscheinlich, mal in Ungarn hat gesagt, könntest wahrscheinlich zweimal ausverkaufen, würde ich wahrscheinlich mitgehen. Die haben nämlich ganz viele Fans hier im Osten, das ist einfach ein großer Traditionsverein. UEFA Cup Sieger, 5-mal DFB-Pokal Sieger. Aber ja, zwischendurch mal ordentlich getaumelt, jetzt wieder unter dem Trainer Fuchs Muslic wieder aufgestiegen, aber als Bundesliga-Aufsteiger jetzt nicht komplett unbezwingbar, würde ich sagen. Und das ist genau der Sweet Spot, den du eigentlich haben willst in der ersten DFB-Pokalrunde. Geiler Name, aber trotzdem, irgendwo kann man sich das Szenario malen, dass man vielleicht tatsächlich es mal schafft, eine Runde weiterzukommen.
Absolut, zumal ja das Schöne ist, dass der HFC dann schon im Spielbetrieb drin ist. Schalke noch nicht, die Bundesliga hat da noch nicht angefangen. Also insofern ist vielleicht doch so ein kleiner Vorteil. Wie hoch, hast du eben schon gesagt, bei Bayern, dass man da weiterkommt, die Chance so bei, naja, vielleicht 1% bei Schalke?
Ich sag 10.
10%, das ist schon stark.
Ja, also wir erinnern uns zurück, vor 2 Jahren kam auch ein Bundesliga-Aussteiger in der ersten DFB-Pokalrunde, St. Pauli. Aber vielleicht wird vielleicht ein Mühe schlechter besetzt gewesen sein. Das hängt jetzt davon ab, was Schalke noch macht und ob der alte Dzeko noch weiterspielen will. Vor dem hätte man natürlich dann schon ein bisschen Respekt.
Absolut.
Aber da führte man ja bis in die Nachspielzeit, also da fehlte nun wirklich nicht viel. Und dann hat man ja das Ding noch gefressen und dann nach Verlängerung verloren. Letztes Jahr gegen Augsburg auch, ja, jetzt nicht so schlecht ausgesehen, hätte auch in Führung gehen können. Man erinnert sich vielleicht noch an die Großchance von Malek Fakhro. Also man kann diese Bundesligisten schon schlagen, zu Drittliga-Zeiten Wolfsburg auch mal in die Verlängerung gezwungen, als die noch richtig gut waren. Aber ja, es muss natürlich schon viel zusammenkommen, deswegen sage ich auch 10% und nicht irgendwie 40%, aber man kann sich das schon vorstellen, es wäre jetzt keine Weltsensation.
Sagen wir noch, wann ist das Spiel?
Das wird im August sein, ist noch nicht genau festgelegt. Okay. Also das bringt ja dann auch TV-Übertragung und so weiter.
Na gut, aber bei Schalke, die dann in die erste Liga wiederkommen sozusagen, die das wieder geschafft haben, da könnte schon auch sein, dass da vielleicht ein Live-Spiel drin ist.
Im Zweifel wird immer Bayern dann übertragen, die dann, glaube ich, in Osnabrück spielen. Ich glaube, das wird übertragen. Aber macht ja auch nichts. Stadion voll machen, vielleicht noch Public Viewing machen davor oder was weiß ich. Also
auf jeden Fall
ist schon ein absolutes Highlight.
Steht uns da ein geiles Fußballspiel bevor und ja klar, bei Schalke wird die Euphorie natürlich auch riesig sein nach dem Aufstieg und so.
Ja, und vor allem schön. Noch, gibt auch keine, ja, soll man sagen, schlechte Stimmung, also mit Schalke. Es gab mal ein Freundschaftsspiel 2005. Mhm. Da haben wir noch ein bisschen gegraben. Ebbe Sand damals noch in Halle gespielt hat, HFC noch Oberligist. Ja, das war noch Zeit. Aber da gibt es jetzt keine Feindschaft oder sonst irgendwas. Also sollten jetzt eigentlich auch nicht die Hundertschaften und 1000 Wasserwerfer nötig sein. Auch das ist ja immer ganz schön.
Das ist sehr, sehr schön. Und die größte Frage, die alle HFC-Fans dann jetzt umtreiben wird, wie komme ich an Karten? Aber die werden wahrscheinlich dann zu gegebener Zeit einfach ausgegeben und da muss man schnell sein.
Ja, also man sollte Mitglied oder Dauerkartenkäufer sein, dann hat man Vorverkaufsrecht, um mal Werbung für den HFC zu machen.
Das lohnt
sich
ja. Wer sich
das noch schnell überlegen will.
Das lohnt sich ja für alle Hörer ohnehin und ich glaube, ein guter Teil unserer Hörerschaft ist da sowieso schon fort mit dabei.
Das denke ich auch.
Okay, dann, also sehr, sehr schönes Los. Da haben sich, glaube ich, alle sehr drüber gefreut. Und natürlich auch Marian Unger, der jetzt ja in der sportlichen Verantwortung beim HFC richtig angefangen hat.
Ja, seit 1. Juni ist er ganz offiziell. Ich weiß nicht, ob er sich Visitenkarten drucken lässt. Wahrscheinlich eher nicht. Braucht man, glaube ich, heute nicht mehr. Ist er Sportchef,
hat die Nachfolge. Du hast ihn da schon mal jetzt gesprochen, ein Interview mit ihm gemacht. Was hat er so zum Besten gegeben? Also wie ist so seine Sicht auf seine Rolle?
Ja, also er hat gesagt, es ist jetzt für ihn so, war jetzt nicht so der logische Schritt. Er hat jetzt nie versucht, an Daniel Meyers Stuhl zu sägen. War jetzt auch überrascht, dass es letztendlich so auseinanderging. Aber hat jetzt auch keine Angst davor. Also ist ja damals ganz bewusst sozusagen auf die Funktionärsebene oder wie man es auch immer nennen will, gewechselt. Also weg vom Platz, vom Torwarttrainerjob. Hat ja mehrere Ausbildungen und so weiter. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angerissen. Also hat das auch nochmal betont, dass er da das Know-how aus verschiedenen Bereichen mitbringt.
Wir hatten ja ein bisschen in Frage gestellt, ob er das richtige Netzwerk hat, um diesen Job auszuführen. Ja, das
hat er natürlich auch sehr betont. Hat dann auch gesagt, ich habe auch
mal in Zwickau, Podcast gehört.
Beim FSV Zwickau hat er mal, als er noch Spieler war, auch schon nebenher die Sponsoring- und Marketingabteilung aufgebaut. Also der hat schon ein bisschen was gemacht. Er hat ja auch einen eigenen Betrieb, wo er Torwarthandschuhe vertreibt. Also ich glaube, vom Business hat er schon ein bisschen Ahnung.
Ist ja geil.
Hat dann sehr betont natürlich so die enge Zusammenarbeit mit Daniel Meyer, dass man quasi Tür an Tür gearbeitet hat, da auf einer Linie ist, also dass da jetzt Kontinuität es geben wird. Also hat auch betont, er steht absolut hinter der Vertragsverlängerung mit dem Trainerteam. Die Transfers hat man quasi zusammengearbeitet, die jetzt schon gekommen sind oder noch kommen werden wahrscheinlich. Wahrscheinlich jetzt nicht alle so, wenn im August dann noch ein Name aufploppt, hat Daniel Meyer damit dann nicht mehr wirklich was zu tun. Aber alles, was jetzt bisher passiert ist, worüber wir noch sprechen werden, das ist quasi auch ja sozusagen eine Co-Produktion gewesen. Und er hat dann gesagt, auch das ist nicht überraschend sein Ziel. Was man dann so fragt, was ist dein Ziel? Dann sagt er, ja klar, sieht er den HFC in der dritten Liga und da auch eine bessere Rolle spielen, als er zuletzt in der dritten Liga gespielt hat. Also nicht dauerhaft irgendwie kurz vorm Absturz. Also so die Vision ist, sagen wir rein sportlich gesehen, HFC irgendwo in der dritten Liga wieder zu etablieren.
Das ist ja in gewisser Weise auch zu erwarten, beziehungsweise das, was der Verein ja an sich als Ziel ausgegeben hat. Absolut. Okay, dann kommen wir mal zu seiner vornehmlichsten Aufgabe, ist nämlich Kaderplanung, Transfers beziehungsweise Verträge managen. Benjamina hat man ja schon, glaube ich, besprochen. Was wir noch nicht besprochen haben, ist die andere Offensivkraft, die quasi zurückkehrt, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er nicht die ganze Zeit auch noch in Halle gelebt hat.
Ja, hatte.
Ja, genau.
Also wenn man mal so ein bisschen rumgelaufen ist in nördlicher Innenstadt, dann konnte man ihn durchaus auch mal begegnen. Stanley Ratifo, überraschend und wieder nicht überraschend. Wieder nicht überraschend, weil hat in Halle gewohnt, hat auch immer mal so, wenn man sich mit ihm unterhalten hat, gesagt, ja, wäre schon was ich gerne nochmal machen würde beim HFC spielen. Also er kommt ja von hier, hat in Ammendorf, glaube ich, beim BSV angefangen zu spielen, dann beim HFC und da Sven Köhler mal ein paar Drittliga-Einsätze gemacht, wo er so galt als ja vielleicht so das Talent, konnte sich dann aber nicht so richtig durchbeißen. Er hat auch selber gesagt, ja, er war damals noch nicht reif genug. Bisschen hin und her gewandert nach Köln, da war er mal nah an der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob man die Geschichte vielleicht auch schon mal gehört. Da war er schon mal im Kader vorgesehen, dann wurde Leonhard Bittencourt dann doch noch rechtzeitig fit, dann war er wieder raus. Das sind dann manchmal so diese kleinen Dinge, die so eine Fußballkarriere dann auch verändern können.
Ja.
Hat sich dann mal auf seine Musikerkarriere zwischendurch sehr konzentriert, so Hip-Hop, R&B, liegt mich nicht drauf fest.
Ja.
Kann man sich gerne anhören bei Spotify, wenn man das will. Durchaus auch erfolgreich, also hat er ordentlich Abrufzahlen, aber hat dann irgendwann gesagt, ich will es nochmal wissen, ist dann zu Chemie Leipzig gewechselt, also hat während dieser Musikerzeit in der Oberliga gespielt und da war er der Mann in der Offensive, also der für die Tore zuständig war und hat das auch sehr zuverlässig gemacht.
Wie viele Tore waren es am Ende?
Die vergangene Saison 17 Tore gemacht.
Was ja schon sehr ordentlich. Ich glaube, einem der letzten Spiele hat er irgendwie vier Stück gemacht. Das hilft natürlich,
aber trotzdem. Es ist auch nicht so, dass Chemie Leipzig seine Gegner aus dem Stadion schießt. Also der hat schon einen großen Anteil der Tore gemacht. Also dahingehend alles jetzt nicht so überraschend, dass das jetzt nochmal so der Schritt ist, den er macht. Aber es war dann, ich sag mal, im Nachgang von Benjamina hat man erstmal so gedacht, okay, warum jetzt quasi noch ein Stürmer? Weil das ist er eigentlich. Dann war so die Aufklärung, ist jetzt nicht so als klassischer Zielspieler gedacht, sondern eher so als ein Unterstützer. Ein freier Geist in der Offensive, kann ja auch gut was am Ball, ist jetzt nicht so der klassische Knipser wie Benjamina, sondern auch eher der so ein bisschen weiträumiger spielt. Also er soll ruhig da rund um die Sturmspitze dann agieren, war die Aussage.
Okay. rund um die Sturmspitze, ja, also so ein bisschen, also dahinter oder, na gut.
Genau, so als hängende Spitze vielleicht, mhm, oder über die Flügel kommen, so ein bisschen frei agieren. Wird man sehen, wie es sich dann in den Spielen gestaltet, dann sind wir schlauer. Ich glaube, was man generell zu den beiden Transfers sagen kann, ist so, dass man jetzt versucht, nachdem es ja im Sturm zwei Saisons nicht so richtig aufgegangen ist, was man verpflichtet hat, auf Nummer sicher zu gehen, so weit das möglich ist mit den finanziellen Möglichkeiten des HFC. Ne?
Mit Benjamin, jemand, der eigentlich immer über also zweistellig trifft in der Regionalliga, genau. Und Ratifo einer, der es letzte Saison dann bewiesen hat.
Dass ja, in den zwei Spielzeiten, also er hat die vor die Saison für Chemie, okay, hat er auch zweistellig getroffen. Also
man, ja, kauft die Tore ein.
Man versucht es zumindest. Also Garantie gibt es natürlich nicht. Und einen Harry Kane kann der HFC sich dann auch nicht leisten, wo die Garantie noch ein bisschen höher ist.
Das wäre jetzt auch sehr seltsam gewesen.
Ja, aber das ist so, glaube ich, die Idee, die dahinter ist, dass man sagt, man erfahrene Optionen, die Regionalliga kennen und die das bewiesen haben. Und wenn die einigermaßen fit sind, dann werden die wahrscheinlich auch Tore liefern.
Und das Wunderschöne ist, mit Ratifo setzt man eine gewisse Serie fort von Nationalspielern im Interesse des HFC.
Jawohl.
Ratifo ist für Mosambik.
Korrekt.
In der Nationalmannschaft. Ist
von Mosambik damals nach Halle gekommen als Gastarbeiter. Ja.
Also das ist ziemlich cool. Zuletzt war ja Fakro für Libanon.
Auch das ist
im cool. Einsatz. Und Hilal El-Helwe, kann man uns auch noch dran erinnern, der war für Palästina, oder?
Nee, das war auch Libanon.
Ach, war auch Libanon, im Gottes Willen.
Okay. Timo Furuholm,
damals Furuholm, Finnland. Furuholm, ja, Finnland. Ja, der,
es gibt so ein paar.
Der ist jetzt irgendwie, Furuholm ist irgendwie Abgeordneter, irgendwie im finnischen Parlament und war irgendwie bei der Parlamentsweltmeisterschaft neulich auch in Deutschland unterwegs.
Ja,
der
spielt so. für die, das gibt es ja auch in den FC-Bundestag, das gibt es quasi auch in Finnland und die gewinnen auch ständig, weil Furuholm halt
im Grund und Boden
den deutschen Bundestagsabgeordneten Knoten in die Beine, das so eher nicht, aber er knipst die Bälle immer noch weg. Aber ja, es
ist, er kann quasi es noch.
Eine
kann
linke es noch. Partei in Finnland im Parlament und ja.
Sehr, sehr gut. So sind die Karrieren dann manchmal. Okay, dann, ja, Stanley Ratifo, wir werden sehen, wie das wird. Die Frage ist so ein bisschen, ja, braucht der HFC jetzt noch jemanden? Also, weil ich ja bei dir gelesen habe, Marian Unger will eigentlich zum Auftakt am 18. Juni, zum Trainingsauftakt, fertig, ja, sein, zu 99% mit der Kaderplanung, was auch immer das dann bedeutet.
Ja, hat er gesagt, hat er dann auch ausgeführt. Also, das zu 99% ist für ihn erfüllt, wenn jetzt Fabrice Hartmann und Max Kulke, unterschreiben, mhm, wovon er ausgeht. Also er ist sehr optimistisch. Wir waren es ja die ganze Zeit auch.
Und wir sind aber auch zuletzt von Unterschriften ausgegangen und waren sehr optimistisch, die da nicht kamen.
Ja, im Fall Lümmansröben, aber ich glaube.
Oder im Fall Meier.
Ja, okay, das stimmt.
Also insofern das kann stimmt. Alles noch passieren. Aber wir haben ja, du hast ja ein sehr, okay, schönes Anzeichen, was sehr dafür spricht, dass die beiden bleiben werden, ausgemacht. Und zwar, ja, nach der Pokalauslosung.
Es war ein bisschen mit Augenzwinkern, aber
ja, vielleicht. Nein, ich finde, das ist ein klares Anzeichen.
Ja, also alle, die bei Social Media unterwegs sind, bei Instagram kann man ja so Herzchen verteilen für Beiträge. Und für Schalke haben auch Fabrice Hartmann und Max Kulke ein Herzchen verteilt auf den
HFC. Die Auslosung.
Also
die
könnte man ja so auslegen, als freuten sie sich auf das Spiel.
Und dann hoffentlich dann in aktiver Art und Weise, also dass sie auch aktiv dabei sind.
Ja, aber man hat jetzt bisher auch noch nie von irgendwie, ja, konkret, also es wird immer geraunt, ne, so im Fall, oh, hast du schon gehört, aber noch nie wirklich belastbar, dass irgendwie ein anderer Verein da vorstellig geworden ist. Und deswegen gehe ich immer noch davon aus, dass das klappt. Und ja, dann sind diese 99% laut Marian Unger erfüllt. Alternativ würde man andere holen, geht aber jetzt mal nicht davon aus. Ja, da ist so ein Name wie Attilgan mal gefallen. Der wäre jetzt von einer, wenn Hartmann absagt, dass man da das versucht. Aber wie gesagt, gehe ich nicht von aus. Ja, und dann ist noch, die denke, Linksverteidiger eventuell. Das ist so ein Konkurrent noch für Felix Langhammer. Den gibt es jetzt im Kader nicht so konkret. Also da hat ja der Kapitän Niklas Landgraf recht lange gespielt, aber da hat man irgendwann gesagt, besser ins Mittelfeld. Das ist noch so die, aber mehr jetzt nicht. Also zwischendurch war ja auch mal noch der Box-to-Box-Spieler, haben wir ja, glaube ich, auch mal hier diskutiert.
Das hast du eingebracht. Sehr, du wolltest Leon Goretzka verpflichten.
Stimmt, ja. Box-to-Box.
Nein, das war, ja,
das Beispiel war auch für einen Box-to-Box, das war mal so ein Gedankenspiel von Daniel Mayer, aber ja, hat sich dann anscheinend erledigt. Also man will im Mittelfeld jetzt konkret erstmal nichts machen, auch wenn die Vertragsauflösung mit Fatlum Elesi gelingt. Was jetzt noch nicht passiert ist, aber
er hat ja immer noch Vertrag, ja, der wurde verabschiedet, aber ja, hat halt noch Vertrag,
ja. Ja, also man ist sich einig, dass man sich verändern will, aber das muss man dann natürlich auch noch irgendwo.
Er wird vielleicht auch einfach noch gucken, wo
er unterkommen muss gucken, kann, was er für einen Verein findet und dann im Zweifel sagen, ja, da verdiene ich jetzt nicht ganz so viel, lieber HFC.
Bitte gib mir eine Ablöse. Uns
doch mit einer kleinen,
also nicht Abfindung. Ablöse, sondern Abfindung,
genau. Genau, also selbst dann sagt er, wir brauchen erstmal im Mittelfeld nichts. Und
Das klingt irgendwie so, also gefühlt sind ja mehr Spieler weggegangen, als jetzt gekommen sind. Da wird der Kader dann einfach
Der Kader kleiner. Wird ein bisschen kleiner, das ist aber durchaus in Abstimmung mit okay. Trainer Robert Schröder, hat er auch gesagt, er will mit einem kleineren Kader arbeiten, der war auch in der Saison relativ groß, also der HFC spielt ja jetzt nicht irgendwie Europapokal oder so, ja, er spielt Landespokal, aber gut. Also es waren in dieser Saison 26 Spieler, gut, Luka Vujanic eingerechnet, der, ja, den konnte man eigentlich nicht einrechnen, sagen wir mal 25 Spieler. Das ist natürlich schon recht viel. Ne? Also das sind ja mehr als zwei ganze Elfs, wenn man es so aufrechnet. Also waren dann auch schon einige dabei, die sehr wenig Spielzeit gesehen haben. Und kann man dann auch schon verstehen, dass er sagt, er will lieber eine kleinere Gruppe, wo jeder vielleicht realistisch irgendwo dann mal seinen Beitrag leisten kann. Aber Marian Unger hat auch gesagt, wir halten natürlich noch so ein bisschen unser Pulver, sag ich mal, zusammen. Und wenn dann im August, ist ja immer so in diesen Transfersommers, jetzt gibt es Spieler, die sehen sich in der dritten Liga, in der zweiten Liga, dann fangen die Vorbereitungen an, haben immer noch nichts gefunden oder oh, ich spiele ja überhaupt noch nicht mal im Test gegen die, spiele ich ja noch nicht mal, vielleicht doch lieber nochmal verleihen lassen. Da
könnte sich noch eine Möglichkeit ergeben, sozusagen.
Dann will man natürlich immer nochmal bereit sein. Das ist ja beim HFC eigentlich auch die letzten Jahre mal passiert. Lennart Becker kam zum Beispiel sehr spät, Fabrice Hartmann kam quasi, glaube ich, wirklich kurz vor Deadline-Day, wenn ich mich richtig erinnere. Also immer mal wieder, das ist gang und gäbe in den Transfersommern und da wird auch Marian Unger sich noch ein bisschen Gehaltsspielraum offen lassen, um da im Zweifel nochmal zuzuschlagen. Ja, denkbar wäre dann Außenspieler vielleicht nochmal offensiv, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Linksverteidiger klappt und dann oder vielleicht tatsächlich auch nochmal ins Mittelfeld, dass da nochmal so ein richtiger Taktgeber eben, der da nochmal eine Qualität draufhebt, eben dann, das ist dann wahrscheinlich wirklich einer, wo man sagt, das ist nochmal der dann, wie soll man so schön das nennt, Unterschiedsspieler, der dann wirklich nochmal was verändern kann. Also da wird man jetzt nicht irgendwie einen für die Breite noch holen. Und vielleicht das Letzte noch, was natürlich immer noch im Raum steht, was natürlich den Handlungsbedarf enorm erhöhen würde, ist die Frage mit Sven Müller.
Genau, die Untersuchungen sind noch nicht klar, das Ergebnis sozusagen. Ja,
also das ist so, man wartet jeden Tag, aber bisher war die Aussage immer, nee, ist immer noch nicht klar. Er ist jetzt auch in Urlaub gerade. Ich denke, man hofft so diese Woche, weil man will ja eigentlich nicht in eine Vorbereitung starten mit so einer Ungewissheit.
Absolut.
Ein Unge war da jetzt relativ betont gelassen, hat gesagt, Torwart Markt, den kenne ich quasi in- und auswendig. Und ja, man hat ja auch schon andere quasi bereit, wenn das nicht klappt und ist da auch im Austausch und transpiriert der Konsum. Transpariert? So schöne Worte heute.
Man transpiriert.
Man transpiriert. Ich schwitze auch hier. Nee, man kommuniziert. So, okay. Wortzentrum wieder klargeschaltet. Sehr offen. Also der Wunsch ist, glaube ich, bei allen Beteiligten, also dass Sven Müller einfach das grüne Licht bekommt und da weiterhält, dann ist die Sache gelöst. Dann ist nur noch die Frage, ob Luca Bendel noch einen Verein findet, wo er Stammspieler sein kann. Sonst bleibt er halt Edelreservist. Ja, aber es ist eben noch offen.
Okay, also die schlechte Nachricht, wir können uns jetzt auf nicht so viele Transfers noch in den nächsten Wochen bereit machen sozusagen, weil eigentlich alles schon weitestgehend besetzt ist, aber für Überraschung ist der HFC ja immer gut.
Ich glaube auch. Das ist
also die wird schon was kommen. Wird schon irgendwas kommen. Aus.
Und wie gesagt, es geht ja auch bald schon wieder los.
Okay. Eine letzte Sache noch, was du eben noch kurz vor der Dings, willst du das schon erzählen? Das ist ja jetzt okay, eine Riesennachricht.
Flurfunk, ja, da. Man spielt ja im Leuna Chemiestadion bisher und das wird auch so bleiben, kann ich verkünden.
Das Leuna Chemiestadion.
Da Stadion Namen geben.
Ich nenne es ja für mich immer noch Kurt-Wabbel-Stadion.
Kurt-Wabbel. Nee, das wird bleiben. Also
was ja für die ganze finanzielle Situation ganz gut ist. Obwohl das Stadion ja der Stadt gehört.
Ja, das werden wir dann. Kann man im Zweifel nochmal nachlesen.
Wie das alles genau ist, was das für den HFC bedeutet.
Bisschen Cliffhanger müssen wir manchmal auch noch einen Podcast machen, oder? Dass die Leute auch nochmal ein Abo abschließen.
Genau.
Um unsere Gehälter zu bezahlen.
Wegen der wundervollen HFC-Berichterstattung lohnt sich das ja ohnehin.
Da kommt ja jetzt noch das richtige Highlight, oder?
Was kommt jetzt noch für ein richtiges Highlight?
Jetzt versuchen wir die Überleitung.
Ach so, jetzt kommt zu unserer Analyse.
Ja,
zu Award-Analyse, nee, nicht Award-Analyse, sondern zu unserer Saisonanalyse mit Award-Vergabe.
Ja.
So kann man sagen. Genau, da gibt man jetzt quasi hin.
Wir, in die angeschlossenen Funkhäuser.
In die angeschlossenen Funkhäuser. Jetzt entstehen hier auf einmal, kommen die beiden hier sozusagen quasi rein. Also wir haben das ja letzte Woche aufgenommen, wie gesagt. Und ja, da gehen wir jetzt einfach mal,
zu dieser Aufnahme.
Jetzt dieser Übergang.
Das wird
jetzt
einfach dran geschnitten. Das ist jetzt gar keine Überraschung. Ich dachte, du pfeifst jetzt noch irgendwie sowas.
Ja, wir können da so einen Jingle drüber spielen. Aber wir haben hier auf unserem Aufnahmegerät nur so, naja, so Fahrstuhlmusik-Jingles. Ja. Insofern lohnt sich das nicht. Also, jetzt zu unserem Saisonabschluss. Und Fabian, vielen Dank für dieses Update. Und ja, dann in 2 Wochen, nachdem der HFC dann ja schon wieder angefangen hat, zu trainieren zumindest.
Ja, das hört man jetzt auch in dem Award-Teil. Da haben wir eigentlich vorausgedacht. Das hast du schon wieder vergessen, ne? Da haben wir ein Outro gemacht, aber ist egal. Man kann sich auch 2-mal verabschieden.
Ach so, ja, stimmt, da haben wir ein Outro gemacht. Jetzt gehen wir zur Analyse, zum Award-Dings da. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao. So, und dann geht's jetzt los mit den Awards, die wir verteilen wollen. Jetzt mit am Tisch noch Chris. Hallo, Chris.
Moin, ja. Bei den rot-weißen Ballon d'Or ist man gerne dabei, sag ich mal.
Der rot-weiße Ballon d'Or, oh, das ist aber, ist die Latte aber hochgelegt jetzt.
Wir haben unsere Glitzersackos angezogen.
Genau, die Glitzersackos. Man sieht sie nicht, aber wir haben sie
an. Müsst ihr uns einfach glauben.
Genau, und Tobias ist natürlich auch dabei.
Jo, moin.
Und wenn das jetzt immer so ein bisschen verzögert ist, eher einer von den beiden antwortet, also bei Fabian und Tobias, liegt das daran, dass wir uns ein Mikrofon abgerauscht ist. Da funktioniert das Kabel nicht. Also wer irgendwo noch ein Mikrofonkabel rumliegen hat, gerne her damit.
Totale okay. Transparenz hier.
Totale Transparenz. Also wenn ihr da irgendwas nicht genau hört, dann liegt es genau daran. So, der Fabian und oder ihr alle wahrscheinlich, ihr habt so schöne Kategorien aufgestellt, die wir alle fleißig gefüllt haben. Manche auch erst kurz vor der Sendung. Wir nennen keine Namen.
Gibt so Leute, die machen ihre Hausaufgaben
das im Klassenzimmer. Ja, es ist wie in der Schule früher. Genau, also wir wollen natürlich so ein bisschen da die Saison nochmal Revue passieren lassen und schauen, wer so sich verdient gemacht hat, wo so Tiefpunkte waren. Genau, steigen wir gleich an. Ein, nicht an, steigen wir ein. So, der Spieler der Saison ist die erste Kategorie. Das war der Tusch. Genau, ja, Fabian, rein.
Ich darf anfangen.
Wer ist dein Spieler der Saison?
Ich wähle und belohne die Konstanz in Person, Marius Hauptmann.
Welche Überraschung.
Jawohl. Also jetzt nicht so die krassen Ausschläge nach oben, aber auch quasi keine nach unten. Sehr viele gute Vorlagen, unermüdlich auf der Außenbahn rauf und runter gewemmelt. Sowohl offensiv wie defensiv. Und hat auch noch seinen Vertrag verlängert. Das kriegt nochmal ein extra Sternchen. Und deswegen ist er mein Spieler der Saison und wird nächste Saison mit ein paar besseren Zielspielern im Sturm vielleicht sogar noch effektiver agieren.
Das muss ich auch gleich noch dazu sagen, es steht ja noch auf meinem Zettelchen drüber, das sind jetzt die ernsthaften Awards. Es kommen noch welche, die nicht ganz so ernsthaft sind.
Wir haben ganz schön viele bunte dabei. Ja, das könnte eine lange Folge werden.
Es sind relativ viele bunte, das stimmt. So, dann der Spieler der Saison, Tobias.
Ja, dadurch Furcht bestand, dass alle am Ende Hauptmann haben, haben wir uns dann noch ein bisschen anders entschieden, aber ich habe Burim Halili, der sich das auch verdient hat. Im Winter war ja seine Zukunft noch offen, wie es weitergeht über die Saison hinaus. Da war die große Frage, die im Raum stand, kann er Abwehrchef und kann er Stamm-Innenverteidiger einer Mannschaft, die Top 3 mindestens sein möchte, eigentlich sogar Top 1. Er hat in der Rückrunde gezeigt, er kann das. Hat einen sehr, sehr steilen Formanstieg nochmal hingelegt, wobei die Hinrunde jetzt gar nicht mal verkehrt war, gar nicht schlecht. Aber in der Rückrunde echt sehr konstant, sehr, sehr sicher, schnell, zweikampfstark, kopfballstark, alles, was man braucht. Dazu auch Führungsstärke mitbewiesen, finde ich. Zeitgleich mit Marius Hauptmann um 3 Jahre verlängert bis 2029. Also da ist der HFC auf jeden Fall sehr gut aufgestellt und ist natürlich auch ein Junge von hier, in Neustadt groß geworden, bleibt zu Hause, bleibt in seiner Stadt und das auch sehr verdient.
Genau so ist das. Chris?
Ja, ich gehe jetzt mal mit Halilis Partner in der Innenverteidigung, Pascal Schmiedemann, also über weite Strecken der Partner. Also Sportchef, mittlerweile Ex-Sportchef Daniel Mayer hat ihn ja als Benchmark auf der Position bezeichnet. Was den Saisonstart angeht, hat er da nicht zu viel versprochen. Also das war gerade, was die Spieleröffnung angeht, was das Ablaufen von Bällen angeht, ja wirklich in den ersten 6 Spielen sehr stark, 6 Siege. Also das war sehr eng mit dem Namen Schmiedemann verknüpft, hat sich dann leider am Innenband im Knie verletzt. Ja, hat dann auch wieder ein bisschen gebraucht, um in Form zu kommen. Aber das sei auch noch gesagt, in der Rückrunde hat er dann ja fachfremd sozusagen als linker Außenverteidiger erstmals gespielt in dieser Ochsenkette. Das hat auch sehr gut funktioniert. Da gab es wieder 8 Siege in Serie. Also ja, deswegen ist meine Wahl diesmal, sag ich mal, so ausgefallen.
Ich gehe noch ein bisschen weiter hinter in der Aufstellung, nämlich zum Torwart Sven Müller. Also für mich so der Rückhalt der Mannschaft, hat ja auch eine Doppelrolle gehabt, schafft sich quasi gerade selber ab, indem er schon seinen Nachfolger scoutet mit, als Torwarttrainer aktiv gewesen diese Saison. Ja, ich glaube, einer, auf den man sich immer verlassen kann beim HFC.
Dann haben wir uns jetzt geeinigt, müssen jetzt die Hörer draußen entscheiden.
Ach so, wir müssen jetzt quasi bestimmen, wer es ist, der Spieler der Saison.
Letzte Saison haben wir, glaube ich, Löhmanns-Röben irgendwie einhellig uns dann
drauf. Ach ja, wir müssen uns jetzt einigen. Na los, lass uns einigen. Ich bin für Sven Müller, habe ich ja gerade schon gesagt. Nein, ich glaube, also der als erstes war ja relativ oft Hauptmann so als derjenige, der eigentlich über die gesamte Saison hinweg schon die konstanteste Leistung gezeigt hat. Geht er da alle mit?
Ich glaube, er war Tobias.
Tobias hat gerade nicht das Mikrofon, deswegen kann er nichts sagen.
Ja, also wenn man es jetzt festlegen muss, dann gehe ich auch mit Marius Hauptmann. Weil das war wirklich auch der Hinrunde schon sehr, sehr konstant, mit Abstand der beste Spieler da für mich.
Gerne mit der Zweitstimme bekommt er dann am meisten. Ja.
Schreibt's in die Kommis, oder wie würde man sagen?
Ja, wer ist euer Spieler der Saison?
Oder schreibt uns eine Mail at sport.redaktion@mz.de.
Wahnsinn, dass diese Mailadresse hier nochmal genannt wird. Super. So, kommen wir gleich zum nächsten. Höhepunkt der Saison. Ja, jetzt gehen wir mal andersrum. Mein Höhepunkt der Saison war weil ich da selber im Stadion war, der Sieg gegen FCM. Kurz vor Weihnachten, weil das so ein kollektives Aufatmen war. Es war ja nach diesem total vermasselten Herbst, stand es ja um viele Personalien nicht besonders gut. Hätte der HFC das Spiel verloren oder vielleicht sogar auch beim Unentschieden, wäre Robert Schröder als Trainer wahrscheinlich nicht mehr zu halten gewesen. Und dann lagen wir noch 1-0 hinten gegen die zweite vom FCM, was ja auch nochmal eine Spezialität wäre dann, wenn man gegen die verloren hätte. Ja, und dann macht erst Wosch nach der Pause den Ausgleich und dann Baro das Siegtor zum 2-1, am Ende fällt noch das 3-1 durch Kulke. War so, also hat man richtig gemerkt, wie viele, viele, viele Fans da aufgeatmet haben.
Ja, ich habe jetzt auch ein Wackelspiel, sage ich mal, das war das Spiel in Jena. Da wurde auch vor dem Spiel gesagt, wenn das ja jetzt deutlich daneben geht, dann ist es das wohl gewesen für Robert Schröder als Trainer. Und man muss sagen, das war eine der besten Halbzeiten des HFC in der Saison und auch eins der schönsten Tore, da kommen wir später noch dazu, ist eine eigene Kategorie, also Malek Fakro, Traumtor zum 1-0, ist dann auch zu Robert Schröder gerannt, hat ihn umarmt, die ganze Mannschaft ist gekommen, also das hatte dann auch noch diese emotionale Komponente, hat leider nicht ganz zum Sieg gereicht, aber das war dann schon so auch ein Wendepunkt zum Besseren in der Saison für den HFC.
Absolut. Tobias?
Jo, ich gehe ganz ans Ende der Saison und nehme den Pokalsieg. Das 4-0 gegen Halberstadt, wenn das in die Hose gegangen wäre, dann hätte man die Saison durchaus als Fiasko beschreiben können. Irgendwie gerade so ein bisschen das Gefühl, alle guten Dinge sind drei. Weil das wäre dann vielleicht auch nochmal eng geworden für Robert Schröder. So ist es, stand es nach 22 Minuten 4-0, das Ding war durch. Das Ding war souverän durch, was jetzt in den vergangenen Jahren nicht so die Regel war in den Pokalfinals. Die gingen ja alle sehr, sehr knapp nur gewonnen. Von daher nehme ich das. Es gibt wichtige Einnahmen für den HFC, gibt ein nettes Spielchen im DFB-Pokal.
Du hast ja vor der Aufnahme auch gesagt, dass der Höhepunkt der Saison eigentlich ist, dass er vorbei ist.
Wenn man fies, danke, dass du das nochmal so ein bisschen offenlegst.
Transparenz.
Wenn man fies sein möchte, dann kann man das durchaus nennen. Also der HFC hat sich sicherlich viel, viel mehr versprochen. Und so ein Auf und Ab, wie es dann war, das will, glaube ich, keiner haben.
Es fiel auch nicht so ganz einfach, die Höhepunkte rauszudestillieren aus dieser Saison. Insofern kann man das durchaus mal so sagen. Und jetzt hat aber Fabian noch einen großen Höhepunkt.
Ja, da war die Welt noch, da war noch Hoffnung da.
Ja.
Wir erinnern uns vielleicht ganz dunkel, bevor die ganzen Querelen auf und neben dem Platz und so kamen. Ging ja der HFC in die Saison wie die Feuerwehr mit dem Trainer, der ja brennen sollte wie eine Fackel, gewann die ersten 6 Spiele und beim 6. Spiel, das gewonnen wurde in Greifswald, war ich auch dabei. Schöne Fahrt da an die Küste, habe mir vorher noch ein Fischbrötchen geholt. Da
wie man nettes, das so macht.
Nettes Stadion, gute Atmosphäre. Nach einer Minute lag der HFC vorne, blitzsauber Angriff. Dann in der Nachspielzeit Fakro sein erstes Tor aus dem Spiel herausgemacht, hat man gedacht, der Torjäger ist jetzt auch noch angekommen, wer soll den HFC stoppen? Das war echt so, da wurde teilweise die Frage gestellt, wer soll den HFC eigentlich stoppen? Manchmal ist man da auch ein bisschen übermütig vielleicht. Da hat man echt gedacht, ja, das könnte die Aufstiegssaison sein. Das passt alles zusammen. Und da bin ich ganz hoffnungsvoll zurückgefahren. War vielleicht auch die Frage, ob der Startrekord sogar fällt vom HFC. Also es schien alles möglich, so ein bisschen wie so eine Sommerliebe, ne? Und dann kommt der Herbst und die Ernüchterung und man ist wieder zu Hause. Und der Sand fällt zwar noch aus den Schuhen, aber irgendwie ist es alles nicht mehr so schön. Aber der Moment war sehr schön. Es war eine schöne Auswärtsfahrt. Die habe ich in guter Erinnerung.
Okay, da sprichst du es dann schon an, was danach kam. Denn damit sind die Höhepunkte durch. Aber wollen wir jetzt auch für uns alle den einen Höhepunkt der Saison? Nein, brauchen wir nicht. Es gab...
Na, beim Spieler der Saison, das muss man ja irgendjemanden.
Ja, das stimmt.
Eigentlich so überreichen, symbolisch.
Genau, aber da gehen wir dann gleich.
Man symbolisch auf sein Bettregal jetzt draufstellen.
Genau, hat diesen Award verdient. Genau, dann gehen wir gleich über. Fabian hat schon angesprochen, Chris. Da ist, glaube ich, passt dein Tiefpunkt der Saison ganz gut.
Ja, da bin ich auch wieder bei einem Spiel, ich weiß jetzt gar nicht genau, was das Viertelfinale, glaube ich, gegen Turbine, Landesliga. Ja, und da hat sich der HFC in dieser Krisenphase zu einem 1-0 gestochert. Also sportlich, klar, der Platz war nicht der beste, aber gegen Landesliga ist es ja klar, dass da viel mehr rauskommen muss. Und dann nach dem Spiel ist Robert Schröder, ja, vor die Kamera getreten, hat da ja so ein bisschen an Christian Lindner, vielleicht auch Thomas Doll erinnert, weil ja fiebrig war da krank, und dann hat er gesagt, ja, ich wünsche, es wäre besser gelaufen, dann hätte ich mir nicht so ein doofes Gequatsche anhören müssen, also wie Thomas Doll damals mit dem Blabla. Also da hat man wirklich gedacht, wo soll es jetzt noch enden, wie soll es weitergehen, aber ja, dann kam ja dann doch die Wende.
Da lagen die Nerven blank nach diesem Herbst, oder es war ja mittendrin, glaube ich, in diesem Herbst, wo eigentlich alles daneben ging, was daneben gehen konnte nach diesen 6 schönen ersten Spielen. Okay, Chris. Ja, Chris, Tobi, Entschuldigung, ach Mensch.
Jo, ich gehe mal runter vom Platz und in die Büros der Chefetage und nominiere diese ganzen Querelen zwischen Robert Marien und dem Vorstand, vor allem dann Ex-Präsident Jürgen Fuchs, was so diese ganze Saison irgendwie überstrahlt. Robert Marien ist ja im vergangenen Sommer mit großen Hoffnungen als Finanzchef gekommen, ist jetzt Ende des Monats wieder weg. Man hat sich irgendwie so gefühlt mit brennenden Fackeln bekämpft über Monate hinweg, was dem HFC sehr, sehr geschadet hat. Und das steht dann, glaube ich, über so einer Saison, weil ja, das gibt es in wenigen Vereinen, glaube ich, solche Grabenkämpfe.
Und mit brennenden Fackeln hast du schon die perfekte Vorlage für Fabian geliefert.
Ich dachte jetzt eher für dich, weil dein
Ach so, ja,
hat ja wirklich mit. Also ja, das ist brennt. Eigentlich auch wirklich, da kann man nicht lachen.
Ja.
Da will ich mir jetzt auch meine Witzigkeit, aber ich kann auch erst meinen Punkt sagen, der war quasi.
Mach du mal deinen.
Ja, auch da war ich im Stadion, aber es war nicht so schön wie in Greifswald, sondern es war wirklich einfach nur traurig und beschämend. Also man weiß wahrscheinlich noch, auf was es hinausläuft. Chemie Leipzig, das Spiel in Halle, erst ja diese Pyrowerferei von den Gästefans mit verletzten Ordnern und dann am Ende dieser Platzsturm mit Attacken gegen Chemiespieler. Und es war einfach ja traurig, scheiße, hat im Fußballstadion nichts zu suchen, gibt es leider immer wieder, weil es zu viele Idioten im Fußballstadion gibt. Es wird ja gerade noch öffentlich gefahndet nach Tätern, also wenn irgendjemand sachdienliche Hinweise geben kann, immer zu, bitte. Ich brauche solche Leute nicht im Stadion, ich glaube, da sind sich die meisten Leute auch einig. Und die sollen auch gerne dafür belangt werden von der Polizei, und dann kriegen sie hoffentlich auch Stadionverbote und dann müssen wir sie nicht mehr sehen und dann können wir uns hoffentlich auf Fußball konzentrieren künftig.
Genau, bei mir geht es auch in eine absolut ähnliche Richtung, abseits des Platzes, ja, dieser Busbrand, als bei einem Nachwuchsspiel ein HFC-Bus angezündet wurde in Frankfurt. Ja, es sind die Dinge, die kein Mensch braucht, und man kann da echt froh sein, dass da nicht irgendjemand zu Schaden gekommen ist. Alles sehr, sehr unsinnig und muss alles so nicht sein. Genau, aber durchaus ein Tiefpunkt, der zu dieser Saison dazugehört hat.
Ja, es gab doch leider irgendwie gefühlt mehr Tiefpunkte als irgendwie schöne Momente, aber es kann ja nur besser werden, fast, sagen wir es mal.
Das kann man so sagen, genau. Kommen wir zu was Besserem, Tor der Saison. Wer möchte anfangen? Fabian?
Soll ich mal? Ja, also es ist quasi auch noch eine Frühphase. Liegt vielleicht nicht so, ja, es gibt
eigentlich. Dass du dich an alles das noch erinnern kannst.
Es gibt ja einen, es ist ja immer so, wenn man im Stadion ist, dann speichert sich ja so manches ab. In dieser 6-Spiele-Siegesserie wurde auch Zehlendorf 5-1 im Leuna Chemiestadion auseinandergeschraubt. Das war das erste Spiel von Robert Schröder gegen seinen Ex-Verein. Wenig Gnade gezeigt, die Mannschaft. Und das war der Tag von Julien Damelang. Hat erst 3 Vorlagen geliefert und dann den Schlusspunkt gesetzt mit seinem Schuss. Vielleicht hat es der eine oder andere noch vor Augen, sonst versuche ich es einigermaßen gut zu beschreiben. Rechte Außenbahn, eigentlich unmöglicher Winkel. Zieht einfach trotzdem direkt drauf. Der Torwart lässt das kurze Eck so ein bisschen offen. Und der schlägt da wunderschön ein. 5-1, herrlicher Sommertag, war wunderbar, wunderbares Tor. Haben sie alle gedacht, wo haben sie denn diesen Damelang hergeholt, was ist das für ein Wunderspieler? Konnte die Form dann leider nicht ganz so über die Saison hinaus halten, aber ja, war wirklich ein schickes Tor und ein herausragendes Spiel von ihm.
Absolut. Soll ich? Okay.
Wir müssen ja mal den Mikrowechsel hier machen.
Ja, stimmt, ich muss euch eigentlich Zeit zum Mikrowechsel geben. Sehr gut. Ich bin bei dem Spiel, was ich vorhin schon erwähnt habe, gegen FCM kurz vor Weihnachten, das 2:1 durch Baro. Ich habe das gar nicht mehr so vor Augen wie du. Also es ist eine große Gabe, das noch so nachvollziehen zu können. Aber es war halt die absolute Erleichterung, dass man da dann quasi den Sieg so ein bisschen reingeholt hatte. Chris?
Ich bin jetzt nochmal beim Spiel gegen Jena. Malik Fakro steht mit dem Rücken zum Tor, bekommt den Ball gespielt. Zieht sich den selber oder hoch so, dann lässt ihn von der Brust abtropfen, dreht sich nach rechts und haut den Ball in den Winkel. Was vielleicht hier auch noch ein gutes Argument ist, das Tor wurde auch von der AD Sportschau für das Tor des Monats nominiert. Ja, hat dann leider nicht ganz gereicht, weil der Kollege Luis Diaz dann doch nochmal ein sehenswerteres Tor gemacht hat.
Aber gegen Luis Diaz kann man auch mal verlieren.
Genau.
Finde ich. Und der Fakro hätte das häufiger machen können, ja? Solche Dinger. Na gut. Ist halt so. So, Tobias.
Ja, lass mich ganz kurz den Finger in die Kassette stecken und zurückspulen. Ich kann dir bei dem Tor von Boca Baro noch kurz helfen. Er hat einen langen Ball von hinten rausbekommen und dann vom 16er über den Tor drüber gehoben und sagte danach zu mir, das ist das schönste Tor seiner Karriere bis dato gewesen.
Wahnsinn, siehst du. Jetzt musst du bloß noch sagen, wer den Ball zu ihm gespielt hat.
Mein Spieler der Saison, Burim Halili.
Ach so.
Das ist Wahnsinn,
krass,
oder?
Krass. Man kann's, also.
Genau. Ich gehe beim Tor der Saison mit Joscha Wosch gegen Chemie Leipzig, bei Chemie Leipzig. Es war ein sehr, sehr müder Kick in der ersten Halbzeit dort bei dem Spiel, was mit sehr, sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen stattgefunden hat. Das lag vor allem auch an dem Platzverhältnis. Es war kurz nach dem Winter, Ende Februar. Es war ich möchte es nicht Fußballplatz nennen. Aber dann gab es einen Geistesblitz nach der Ecke, nach einer abgewehrten Ecke spielt Kilian Zaruba einen für einen Innenverteidiger ungewöhnlich traumhaften Ball auf Joscha Wosch. Der nimmt ihn mit der Brust an und schließt so im Fallen ab. Wer jetzt noch das Tor von Mario Götze 2014 im Kopf hat, genauso war es, nur ein bisschen spiegelverkehrt. Da hat man seine technische Qualität, seine Fertigkeit gesehen, die auch leider zu selten aufgeblitzt ist, aber das ist für mich das Tor der Saison.
Sehr, sehr schön. Da wäre eine Erinnerung wach. Sehr gut. Das waren die ernsthaften Awards. Jetzt kommen wir zu den nicht ganz so ernsthaften. Also wir haben so ein bisschen überlegt, was uns noch so abseits des Rasens aufgefallen
ist. Wir kehren noch ein bisschen zusammen.
Genau.
Was hier noch so rumliegt
von der Saison. Was noch so übrig ist von der Saison. Genau. Wollen wir rein? Soll ich mit einem anfangen? Vielleicht nehme ich einfach mal Nebendarsteller des Jahres. Was ich so schön fand, das ging auch so ein bisschen durch die sozialen Medien. Also Nebendarsteller des Jahres, so ein ganz klassischer, so wie bei einer Oscar-Verleihung. Das ging so ein bisschen durch die sozialen Medien, dass es bei einem Greifswald-Fan gab, der alleine im HFC-Fanblock stand. Und das fand ich dann schon stark. Also wenn du quasi, ich weiß nicht, wie weit ist es nach Greifswald? Du wirst es wissen, so 400 Kilometer oder so locker. Du bist es ja dann gefahren.
Zug fährt man 5-6 Stunden, ja.
Ja, also das ist ja schon ein Stück. Der muss jetzt nicht aus Greifswald gekommen sein, vielleicht wohnt er ja auch oben um die Ecke. Aber wenn dich dann allein einen Fanblock stellst, und da gab es ja auch noch so Geschichten drumherum, dass er quasi ja keine Essens- und Trinkenversorgung hatte und dann so Ordnung Bescheid gesagt hat. Und also das ist natürlich eine ganz starke Nummer. Das hat man natürlich häufiger, dass irgendwie so kleine Krüppchen da sind nur, aber so alleine als Einziger im Fanblock und das durchziehen, das fand ich gut. Also Nebendarsteller des Jahres. Der Fan, ich hatte auch irgendwie seinen Namen mal irgendwo, aber ich habe es jetzt leider nicht mehr gefunden, aber insofern trotzdem an ihn, wo auch immer er sich jetzt gerade aufhält. Diese Auszeichnung. Chris?
Ich bin bei ganz am Anfang der Saison das DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg mit Sandro Wagner als Trainer, also prominenter Besuch im Leuna Chemiestadion. Vielleicht wollte ich ihn einfach unterbringen. Ich habe jetzt mal Outfit des Jahres, weil er ist da mit so einem marineblauen Shirt einer sehr bekannten Marke. Hinten drauf war, glaube ich, eine orange Zitrone. Also wirkte eher nach Beachparty und nicht nach DFB-Pokal. Vielleicht könnte man bei ihm auch noch nennen, Unzitat der Saison. Er hat ja gesagt, ja, der FC Augsburg mindestens genauso viel Qualität wie der FC Bayern oder genauso viel Qualität wie der FC Bayern. Das ist ihm ja dann so um die Ohren geflogen. Nach dem Spiel hat er auch gesagt, ja, traut er dem HFC den Aufstieg zu, hat er gesagt, auf jeden Fall. Also das ist auch nicht so gut gealtert.
Er ja auch nicht als Augsburg.
Ihm hat das alles nicht geholfen. Okay, sehr gut. Dann Tobi. Fabian, Entschuldigung, du hast das Mikrofon nicht. Ich muss ja mal gucken, wer das Mikrofon gerade hat. Du
bist heute hart überfordert.
Das mit dem Mikrofon, das macht mich fertig.
Man muss aber auch sagen, Julius hat schon 3 Schnaps getrunken als Einstimmung zu unserer.
Sag doch sowas nicht.
Nein. Was ist denn da drin in deinem weißen
Becher? Das verrate ich nicht.
Das sieht schon klar aus.
Aber es sprudelt.
Ja, okay. Ich vergebe die schwäbische Maultasche in Bronze an den
Hafts. In Bronze?
Ja, ich dachte, Bronze ist irgendwie nur gut. Gold war mir jetzt irgendwie nicht würdig genug. An den HFC-Vorstand.
Dafür haben sie nicht genug gespart.
Ja. Für die Sparsamkeit, die Lizenzgebühr nicht zu beantragen. Natürlich mit, naja, eher bösen Augenzwinkern. Also natürlich totale Fehlentscheidung. Sparsamkeit, wo sie nicht angemessen war.
Im Nachhinein immer noch. Ja. Ich meine, als Vierter brauchst du auch keine Lizenz.
Ja, man hätte wenn und aber. Du weißt ja nie, was passiert wäre.
Nein, ich sehe das genauso.
Qua HFC, qua Anspruch wird die Lizenz immer beantragt, hat jetzt auch der neue Präsident René Walter hier nochmal ins Mikrofon gesagt. Ab sofort wird die Lizenz immer beantragt und diese Gelder muss der HFC wie auch immer dann zusammenkriegen und dann im Zweifel an anderer Stelle sparen. Und ja, deswegen die schwäbische Maultasche, so ein bisschen wie die saure Gurke, gibt es ja auch als Negativpreis, verteile ich jetzt mal an den Vorstand in diesem Jahr.
Nicht, dass wir das dann wirklich noch solche Awards basteln müssen.
Vielleicht gibt es ja auch Hörer, die sowas gern machen wollen. Wenn ein Hörer basteln will, dann soll er uns mal den Hallotri basteln, den Phrasen-Hallotri.
Das hast du ja nun letzte Folge schon quasi
angekündigt. Aber es steht ja hier auf dem Tisch.
Da müssen dann aber auch Hallorenkugeln reinpassen.
Ja, das Halloren ist ja immer noch mein großer Plan, dass wir, wenn wir oft genug Halloren erwähnen, dass wir uns doch mal offiziell sponsern wollen. Ist ja nicht so weit über die Straße.
Wir sollten dem Halloren-Chef vielleicht mal den Podcast schicken.
Darren macht die Büchse auf.
Darren, genau. Okay, dann Tobi noch.
Mikrowechsel.
Wir brauchen so eine Mikrowechsel-Musik.
Ich würde zunächst so das Häschen des Jahres verteilen oder den Jubel des Jahres küren. Jan Löhmannsrüben
hat
gegen Zwickau getroffen, als es diese famose 8-Spiele-Siegesserie gab. Ich glaube, es war sogar der 8. Sieg. Oder es kam noch einer danach. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Er traf per Kopf nach einem Standard und hoppelte danach los wie ein Häschen, was einen sehr spaßigen Hintergrund hat, weil er eine Wette mit einem Fan hatte, dass wenn er 3 Tore und 3 Vorlagen in der Saison liefert, dass der Fan dann in der kommenden Saison in einem Häschenkostüm ins Stadion kommen muss. Das war sein 2. Tor gegen Zwickau, er hat das 3. dann irgendwann nachgelegt, aber jetzt ist Jan Löhmannsrüben, ist es ja nicht mehr da. Deswegen ist jetzt die große Frage, was passiert eigentlich mit dem Fan, der eigentlich im Häschenkostüm ins Stadion kommen muss? Und der Jubel hatte noch ein Nachspiel quasi, einen zweiten Akt. Er hat auch noch in Richtung eigener Bank so gejubelt, als würde man einen Dürüm essen, also so einen zusammengerollten Döner quasi. Er hat mir danach erzählt, dass es eine Gruppe gibt von HFC-Spielern, die einen Tag vor dem Spiel abends immer Döner essen gehen. So 5, 6 Leute waren es und das fing im Winter an und danach lief's. Also entweder wurde der Döner irgendwann eingestellt dann wieder oder er hat dann die Superkraft verloren.
Tja, und wer macht nächstes Jahr die Jubel für den HFC?
Das werden wir dann sehen. Wahrscheinlich irgendwer anders.
Stanley
Ratifo
oder Sofian
Benjamina. Es gibt einige. Ich glaube, Stanley Ratifo jubelt ja immer, indem er seine Hände zu einer Maske macht.
Na, da müssen aber mindestens ein Häschen mal dabei sein diese Saison. Das erwarten wir schon. Okay, sind wir einmal rum. Sehr, sehr schön schon. Ich würde einfach weitermachen. Und was Schönes, was Positives machen. Obwohl, oder nicht? Ich nehme erst das andere. Ich nehme das Positive kommt am Ende. Das
glaube
ich
besser. Wir gehen positiv raus.
Wir gehen genau. Stinkefinger des Jahres. Eindeutig Jonas Niedfeld. Also besser geht's nicht. Wird einfach quasi beim HFC, nicht rausgemobbt, aber halt eben schon klar gesagt, nee, mit dir nicht mehr. Und dann macht er einfach 19 Buden. Ist bester Torjäger der Regionalliga Nordost. Nur gegen HFC hat er nicht getroffen, aber ich glaube eins vorbereitet oder irgendwie eine Ablage oder sowas war dabei.
Eingeleitet
oder sowas, ja. Aber natürlich absolut, das ist, da ist der Stinkefinger ganz deutlich zu sehen gewesen. Ich glaube, das hat ihn noch so ein bisschen selbst gefreut, aber wir hatten ja auch hier im Podcast.
Das musst du nicht nur glauben, das hat er ja so gesagt.
Hat er gesagt, ja?
Okay, ja.
Okay. Er stimmt danach, ne? Irgendwie, das ist schon so ein bisschen.
Genau. Obwohl die einen sagen ja so und die anderen sagen so mit Geld und was er wollte und so weiter.
Also. Ja, nee, um Gottes Willen, das soll jetzt nicht so klingen, als hätte der HFC ihn hier vom Hof gejagt, aber auf jeden Fall hat er bewiesen, dass er durchaus ein wichtiger Spieler hätte sein können, beziehungsweise.
Der auch die schwäbische Maultasche sein können, oder? Genau. Grüße gehen raus an Nita, er hört uns ja. Ich weiß nicht, was hättest du denn noch für einen Preis, Nita? Schreib uns doch mal eine Mail.
Genau. An Sportpunkt, nein, das machen wir jetzt nicht nochmal. Okay, dann los. Fabian. Ach nee, warte, wir machen es. Doch, jetzt machen wir so rum.
Gut,
ja,
Fabian, dann können wir den Mikrowechsel. Du hast es jetzt langsam raus, nachdem wir jetzt hier eine Stunde bald quatschen. Nee, so lange ist noch nicht. Dann gehe ich auch mal, mit was gehe ich denn? Ich verteile eine kleine Erbse an Niklas Stierlin. Das erklärt sich vielleicht, die Fußballwelt kennt die kleine Erbse als Chicharito Javier Hernandez, mexikanischer Nationalspieler. War immer so bekannt für, was sind die lustigsten Spitznamen im Fußball. Dann kam immer die kleine Erbse. Und ja, beim HFC gibt es auch diverse Spieler mit schönen Spitznamen, aber einen, den ich erst diese Saison gelernt habe in einer Übertragung, als er nämlich 3 Tore in einem Spiel geschossen hat. Es gibt den Euro-Stier beim HFC, Niklas Stierlin, und das rührt daher, dass er mal für RB Leipzig in der Euroleague-Qualifikation auf dem Platz gestanden hat. Lang, lang ist her, hat sich da ja auch dann bei den Roten Bullen nicht ganz durchsetzen können. Aber ja, bleibt ja fürs Leben. Er hat mal Europapokal gespielt und deswegen läuft er jetzt als Euro-Stier durch die Gegend.
Absolut gerechtfertigt.
Klingt irgendwie so nach, irgendwie, weiß nicht, Wrestling, österreichischer Wrestler oder so irgendwie. Oder weiß nicht, Gewichtheber vielleicht auch. Aber ich finde es ein sehr schöner Spitzname. Das
wäre jetzt nicht meine ersten Assoziationen gewesen, aber okay.
Ich habe mich gefreut, als ich den gelernt habe.
Sehr gut, der Euro-Stier.
Bei den Kollegen von Ostsport tatsächlich in dem Fall. Muss man ihn dann mal lassen.
Die haben, man muss dir noch ganz viele andere Sachen lassen.
Investigativ sind sie da anscheinend tief vorgedrungen.
Absolut, absolut. Sehr gut, Chris.
Perfekte Überleitung für mich, weil ich bin auch bei einem Spitznamen, besser gesagt bei einem Unspitznamen. Also im Rückspiel in Leipzig, des HFC gegen Chemie Leipzig, da hat Joscha Wosch, glaube ich, das 1-0 war es, nimmt da mit der Brust mit und dann Volley ins Tor. Das hat so ein bisschen an das Finaltor 2014 im WM-Finale von Mario Götze erinnert. Deswegen danach der Spitzname, den er von den Medien bekommen hat. Ja, Götze der Regionalliga, sogar Messi der Regionalliga. Ja, braucht man nicht lange drum herum zu reden, dass es natürlich dann ihm nicht nur dienlich ist, dass das, ja, der Name ist ja so schon groß genug, der Name Wosch, das ist Last genug ihm immer gewesen und jetzt auch noch Messi oder Götze, also das ja, tat ihm wahrscheinlich nicht nur gut.
Die Medien haben ihn dazu gemacht, ja.
Also wir müssen uns das vielleicht auch selber ein bisschen ankreiden, aber den ersten Titel haben wir wohl dann nicht vergeben.
Okay.
So, das war dann okay, eher im TV-Bereich, sag ich mal.
Auch wieder Ostsport. Auch wieder Ostsport.
Ist besser, dass du manchmal nicht das Mikrofon hast. Den Rummelschreie hier. Tobi.
Ein bisschen was von einem Marktschreier. Ja. Ich verteile als nächstes den ET Gedächtnis Award. Man kennt das ja.
ET nach Hause. Wie der Außerirdische.
Genau, ET nach Hause telefonieren. Und der geht an Boca Baro, als er im Sommer verpflichtet wurde von Hertha Zehlendorf. Da hat ja der HFC sogar 10.000 Euro Ablöse für bezahlt. War er im Stadion, hat seinen Vertrag unterschrieben beim HFC. Es war sein erster Vollprofi-Vertrag und dann hat er direkt aus dem Stadion per Videotelefonie seine Mama angerufen in Guinea-Bissau. Dort ist Boca Baro groß geworden, die ersten 10 Jahre seines Lebens auf den sandigen Straßen von Gabu, hat dort gekickt, ob mit Schuhen oder ohne Schuhe, hat er mir alles mal erzählt. Genau, und ist dann über Portugal nach Deutschland gekommen, jetzt beim HFC, das erste Mal als Vollprofi, vorher bei Zehlendorf, ja, so halber Profi quasi. Und hat dann halt aus dem Stadion heraus seine Mama angerufen per Videotelefonie in Guinea-Bissau, die dort noch lebt. Und ja, wollte einfach diesen großen Moment, diesen Glücksmoment mit ihr teilen, was dann auch zeigt, dass Fußballprofis ja nicht immer nur das sind, wofür sie manchmal vielleicht hingestellt werden, sondern dass da auch ein Mensch dahinter steckt mit ganz viel Herz.
Menschliche Seite.
Das ist Wahnsinn.
Aber kann ich auch verstehen in dem Alter, oder? Wie ist
der 26 war er da, glaube ich.
Jetzt ist
er 27 vielleicht.
Da rufst du schon eine Mutti mal an.
Ja, also absolut schön.
Wenn die in Guinea-Bissau und wenn du so einen Vertrag unterschreibst, ist doch cool.
Coole Geschichte. War sehr, sehr stolz, sehr hat er mir erzählt.
Wäre ich an ihrer Stelle vielleicht auch, wenn ich die Mutter eines Fußballprofis wäre. Okay, sehr gut. Dann sind wir da einmal rum und jetzt kommt das Letzte. Ich habe ja schon gesagt, so ein bisschen was Positives, was ich wirklich schön fand dieses Jahr. Und zwar das rot-weiße Fleißbienchen würde ich noch gerne verteilen. Und zwar an diejenigen, die die HFC-Ausstellung, Jubiläumsausstellung, 60 Jahre HFC gemacht haben. Da gab es ja auch so ein bisschen, naja, sagen wir mal so, der Verein hatte sich da nicht unendlich engagiert im Vorfeld, aber es gab ein paar Leute, die das da gemacht haben. Thomas Böttcher da vorne zu nennen, Wolfram Bahn, unser Ex-Kollege, ist da auch immer vorne mit dabei, die da einfach eine schöne Ausstellung gemacht hatten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werden viele HFC-Fans sich das auch angeguckt haben, war ja ein paar Tage, Wochen, glaube ich, sogar zu sehen, mit vielen schönen Erinnerungsstücken, als wir da waren zur Eröffnung. Da waren ja auch viele alte Spieler dabei, hatten wir auch eine Folge dazu. Also das war eine schöne Sache und dem gebührt Respekt, dass Leute da so viel Zeit reinstecken, um da eben die Geschichte des Vereins aufzuarbeiten. Also es hat mir sehr gut gefallen. Dann, Tobi ist wieder dran. Bei Tobi steht das Mikrofon.
Ja, wir haben es gleich stehen lassen. Ich verteile als letzten Award noch ein großes Oh.
Sehr schön intoniert.
Ja, ich weiß, ich habe eine goldige Stimme. Pascal Schmiedemann ist im Februar Vater geworden, der Spieler der Saison von Chris. Und seine Freundin Laura trägt im Stadion immer ein Trikot mit dem Aufdruck Schmiedefrau, mit der Nummer 24, die Schmiedemann auf dem Platz trägt. Hat sie ein
Schmiedefrau Trikot. Gut, dass du das so betont hast. Bei mir hat es vorhin ein bisschen gedauert.
Ja, deswegen wusste ich jetzt nicht. Genau, und er hat auf einer Pressekonferenz ein paar Wochen danach, zwei Wochen danach oder so, ein kleines Trikot vom HFC geschenkt bekommen mit dem, jetzt darfst du raten, Julius, was stand hinten drauf?
Ich weiß es ja schon.
Ja, das stimmt. Schmiedebaby. Ein ganz kleines Trikot. Ich glaube, wahrscheinlich immer noch zu groß, weil ich glaube, so in Babygröße gibt es keine HFC-Trikots. Genau, das war auch ein sehr schöner Moment. Ein bisschen inspiriert von der MZ, weil wir das mal aufgeschrieben hatten, beziehungsweise Pascal Schmiedemann mal danach gefragt hatten, ob er jetzt eigentlich ein Schmiede-Baby-Trikot auch herstellen lässt, und er hat es dann vom HFC bekommen.
Wunderschön. Absolut verdient, das Geschenk des Jahres. So, Chris.
Ich habe jetzt leider nicht so eine schöne Sache zum Abschluss, also den
Power. Du hast ja das Schlimmste zum Schluss aufgehoben, sehr gut.
So kann man es sagen, naja.
Nee, so schlimm ist es ja nicht.
Genau, den VAR-Gedächtnispreis, was hat es damit auf sich? Beim Spiel des HFC in Babelsberg hat Serhard Pollard ein Tor erzielt, das regulär war. Also der Ball ist in so einer Bogenlampe ein bisschen hinten ins Tor geflogen und dann von so einer Querstange wieder rausgeprallt. Und jeder, so hat es zumindest Robert Schröder dann gesagt, ja, das hat jeder im Stadion gesehen. Am TV-Gerät hat man es dann auch eher so vernommen, dass der Ball drin war. Aber Schiedsrichter Benjamin Strebinger und der Assistent vor allem Lars Albert, die haben das eben nicht gesehen. Die dachten, ja, dass der eben nicht hinter der Linie war. Und deswegen dieser Preis. Und dazu ist noch zu sagen, der HFC hat davor leider auch schon negative Erfahrungen mit dem Gespann, mit dem Schiedsrichtergespann gemacht. Also Lars Albert, der war der Hauptschiedsrichter gegen die VSG Altglienicke davor. Da hat der HFC einen klaren Elfmeter verwehrt bekommen. Und beim Kollegen Benjamin Strebinger, bei dem war es so, der hat Niklas Dierlin im Hinspiel gegen Chemie Leipzig fälschlicherweise vom Platz gestellt, also hat ihm gelb-rot gegeben, obwohl er noch gar nicht gelb hatte. Gut, das wurde im Nachhinein korrigiert, aber ja, war dann trotzdem.
Kann ja mal passieren.
Krasse Fehlentscheidung und umso krasser diese Entscheidung in Babelsberg. Ja.
Und unsere Forderung deswegen VAR auch in der Regionalliga. Nein, so weit wollen wir es nicht kommen lassen.
Hallische Keller. Genau. Torlinientechnik werden.
Hätte da schon geholfen. Ja, sehr gut. Dann noch Fabian, oder du hast noch?
Einen habe ich noch.
Der letzte. Jetzt, komm doch.
Den Fabrizio Romano Wackelkopf.
Fabrizio Romano Wackelkopf, sehr gut.
Ich dachte erst, here we go, aber es kam ja dann nicht dazu. Aber ich fand das Gerücht so schön. Da muss ich kurz ausholen, deswegen habe ich es auch ganz an
Ende. Erklär nochmal Fabrizio Romano, bitte.
Es ist ein Transferexperte. Also ich glaube, jeder, der sich für Fußball interessiert, weiß das inzwischen.
Ja.
Catchphrase, here we go. Im Winter wollte der HFC sich auch verstärken. Und dann überlegt man mal so als emsiger Reporter, wer könnte es denn sein? Und dann wohne ich jetzt, wäre ich mal ganz offen, in der nördlichen hallischen Innenstadt und begegnete mir manchmal Erich Berko noch auf der Straße. Da denkt man, was macht der Erich eigentlich so? Ich teile auch mit ihm meinen Friseur. Da erfährt man auch mal das eine oder andere. Grüße gehen raus an Mehmet. Kann ruhig mal hingehen. Und dann habe ich mal geguckt und dann, der hat ja gar keinen Verein, der war doch zuletzt in Albanien, ein halbes Jahr vereinslos. Dann fragt man mal Daniel, mal, du, der Erich, der läuft hier rum, kam raus, die haben sich tatsächlich verabredet, haben mal gesprochen, ob das was werden könnte. Am Ende wurde es dann doch nichts. Also der HFC hat ja dann auch kein Geld ausgegeben im Winter, was ja dann auch sinnig war, wenn du schon die Lizenz nicht beantragst, dann musst du vielleicht auch kein Geld mehr in den Kader reinstecken für was auch immer. Aber ja, also so ungefähr eine Woche ungefähr stand das im Raum, dass man sich zusammensetzt, und man hat sich dann dort zusammengesetzt. Letztendlich ist er in die Oberliga nach Mannheim gewechselt, die jetzt, glaube ich, sogar um den Aufstieg jetzt noch spielen in der Relegation, in die Regionalliga, weil die da irgendwie, glaube ich, Anschlussverträge und was auch immer ihm geben, also Karriere nach der Karriere. Aber ja, es stand kurzzeitig im Raum, dass Erich Berko zurückkommt zum HFC, und das war eine schöne, nette, kleine Winter-Episode.
Und das war fast den Weg als zum Transfergerüchte-Experten. Oder hast du dich da nicht berufen gefühlt? Also, könntest du das doch auch machen?
Ich?
Na?
Ja, das
machst du ja manchmal auch.
Manchmal mache ich das auch ganz erfolgreich. Also okay. Wir haben ja den Freunden in Rot-Weiß Erfurt verraten, dass Berg Inala zu ihnen wechselt. Also manchmal kriegen wir auch Sachen mit.
Sehr, sehr gut. Genau. Hier sind sie immer am besten.
Stand the Man hatten wir auch berichtet, dass der beim HFC im Gespräch ist.
Wahnsinn.
Ja.
Stan the Man. Okay, dann sind wir durch. Ja, schön, schön bunt. Ich glaube, damit auch so ein bisschen einmal die Saison abgearbeitet, was so passiert ist dieses Jahr. Glaube ich, haben wir gut abgedeckt.
Gerne Feedback, ob ihr das gut,
genau, doof, genau,
unsinnig.
Oder was?
Ob ihr es doppelt so lange gerne wollt.
Alle eure Awards wären.
Ja.
Hören wir natürlich auch total gerne.
Auf jeden Fall Spieler der Saison mal in die Comics schreiben. Und schreiben, der Wölfling hat recht. Hauptmann muss es sein.
Genau. Das könnt ihr genau so machen. Okay, dann haben wir uns jetzt eigentlich noch nicht geeinigt, wann wir das nächste Mal erscheinen werden, aber das werden wir dann irgendwie so bilateral. Eigentlich hätte man das ja jetzt ein bisschen Sommerpause, aber wie man das weiß.
Du hast deinen Kalender nicht im Blick.
Ich habe meinen Kalender nicht im Blick, warum? Ja,
wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören, ist schon wieder Trainingsauftakt gewesen.
Ach du Schreck.
Ja. Kaum geht der Meier weg, ist die ganze Sommerpause hinüber.
Ne? Wahnsinn. Das ist so. Ach, das wäre die Sommerpause gewesen.
Das wäre die eine Lücke gewesen, die wir jetzt gefüllt haben.
Meine Güte, naja gut.
Also es geht schon wieder los.
Manchmal erfährt man es live im Podcast. Okay, na, dann hört uns halt jetzt in 2 Wochen wieder.
Ja.
Dann ist es halt so, mit allen frischen
News. Was ich jetzt noch kurz, weil die Marketingabteilung schon wieder winkt, wir sind wohl beim Trainingsauftakt am 18. Juni sind wir wohl live per Stream dann auch vor Ort. Ist in ganz aktuell in der Planung. Also wer nicht hinkommen kann, da sind wir dann wohl und man kann dann so ein bisschen da
erste Eindrücke gewinnen. Live-Podcast aufnehmen.
Jetzt sind wir doch schon live vor, also Julius.
Video noch besser, ja.
Ja, da sieht man uns mal, da sieht man deinen guten Haarschnitt, Fabian.
Na, anscheinend, mal gucken, vielleicht tauche ich da auch auf in diesem Livestream.
Das siehst du, da kann man den Haarschnitt begutachten, ob das wirklich eine gute Empfehlung ist.
Ja, ich weiß nicht, ob man meine Haare so, also...
Okay, lassen wir das. Wir können ja nächstes Jahr den Friseur des Jahres wählen. Vielleicht haben da die HFC-Spieler
also auch noch eine Empfehlung. Mehmet ist konkurrenzlos bei Friseur des Jahres. Das will ich okay, mal sagen. Dann haben wir schon mal den Gewinner. Holt das Beste raus, was da noch zu machen ist.
Okay, dann. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. In welcher Besetzung auch immer. Und dann. Ciao, ciao.
Bis dann.
Macht's gut.
Ciao. Warte, das Mikrofon noch.
Ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.